Ich möchte euch ein bisschen mitnehmen in das, was mich in den letzten Wochen und Monaten beschäftigt hat, nämlich die Frage nach Gerechtigkeit. Immer wieder kommt es auf, dass Menschen auch in unserem Kontext davon erzählen, dass sie es ungerecht finden, wie sie leben müssen, wie die Gesamtsituation ist, dass es unfair ist und ungerecht. Das sind nicht nur die Menschen, die ganz unten stehen im Armutskreislauf, auch die Menschen, die knapp über diesen staatlichen Förderungen sind, die selbst arbeiten gehen, die das irgendwie hinkriegen, aber immer so haarscharf über Wohngeld oder über Hartz IV liegen, die davon berichten, wie unfair sie das finden, dass andere Förderung kriegen und sie nicht, dass andere viel, viel mehr Geld auf dem Konto haben und sie nicht. Und das zeigt sich besonders in der aktuellen Zeit, das werdet ihr selbst auch feststellen, in neuem Umfeld, wenn alles teurer wird, wenn die Herausforderungen da sind. Und dann fragt man sich schon, wo ist denn da Gerechtigkeit an welcher Stelle? Wenn Menschen unfair und ungerecht behandelt werden, wenn wir mitbekommen, wie Kinder behandelt werden in den Familien, wie sich Menschen, Männer und Frauen gegenseitig behandeln, dann merken wir, wie viel Ungerechtigkeit in dieser Welt ist und wie sehr der Wunsch der Menschen da ist, Gerechtigkeit zu erfahren. In der Bergpredigt sagt Jesus in Matthäus 5, Vers 6, glücklich sind die, die nach Gerechtigkeit hungern und dürsten, denn sie werden im Überfluss haben. Und ich habe mich gefragt, wie soll das denn passieren? Wer danach hungert, wer Gerechtigkeit braucht. Wie ist das für Opfer von Gewalt, von Missbrauch? Menschen, die vertrieben wurden, Menschen, die eingeschränkt wurden in ihrem Leben, wenn die sich sehnen nach Gerechtigkeit, wenn Menschen benachteiligt wurden, wenn sie keine Chance hatten, sich gut zu entwickeln. Und dann merke ich, das bedeutet für uns im Alltag und für uns alle im Alltag, dass wir uns gegenseitig ermutigen sollen und auch Menschen ermutigen sollen, Dinge zu klären, die ungerecht waren. Immer wieder begegnet man auch im ganz normalen Mittelschichtfamilien Menschen, die sagen, wenn ich heute an das denke, wie ich mit meinen Eltern früher gelebt habe, wie meine Eltern mit mir umgegangen sind, dann merke ich, das war nicht fair, was die gemacht haben. Wenn es um Gewalt geht in der Familie oder andere Dinge, dann merkt man, das hat was bei mir hinterlassen, was nicht gut war. Und dann ermutigen wir Menschen und sagen, hey, sprecht das an, redet darüber. Kommt da ins Gespräch, auch mit euren Eltern, auch wenn es sehr, sehr lange manchmal her ist. Aber manchmal hilft der Abstand auch. Und es sorgt auch dafür, dass Eltern, die jetzt Großeltern vielleicht sind, auch erkennen, an welchen Punkten sie Fehler gemacht haben. Sie können das eingestehen und ihren Kindern sagen. Und das verändert ganz viele Menschen, wenn man mit seinen Eltern darüber reden kann und erfährt, dass Eltern auch sagen, das war nicht in Ordnung, das tut mir leid und man kann Vergebung erleben. Da ermutigen wir Menschen, ins Gespräch zu kommen, aber wir merken, das funktioniert nicht bei allen. Und manchmal funktioniert es überhaupt nicht mehr. Wenn zum Beispiel die Leute, die Verantwortung sind fürs Unrecht, das nicht hören wollen oder überhaupt nicht die Möglichkeit ist, darüber zu reden, dann braucht es manchmal Kampf. Dann muss man manchmal darum kämpfen. Dann brauchen Menschen Unterstützung, vielleicht auch externe Hilfe, finanzielle Unterstützung, Begleitung, damit sie damit klarkommen können mit den Dingen, die sie erlebt haben. Aber es gibt auch Ungerechtigkeiten, die sind strukturell in unserer Gesellschaft veranlagt. Ich merke das in manchen Gesprächen, in Gemeindekreisen im Osten von Deutschland, dass die Zeit der DDR in den Gemeinden, in den christlichen Gemeinden Spuren hinterlassen hat, weil der Staat Dinge verhindert hat. Staat hat Dinge nicht erlaubt. Es gibt viele Menschen, die durften nicht das studieren oder lernen, was ihnen auf dem Herzen lag. Um Lehrer zu werden, um im Kindergarten arbeiten zu können, musste man auf Parteilinie sein. Und als Christ war man das grundsätzlich nicht. Und wenn man in christlichen Bereichen aktiv war, dann hat man überhaupt nicht studieren dürfen, dann musste man eine Ausbildung machen und für Menschen, in die Gott etwas anderes hineingelegt hat, hat das dafür zugeführt, dass sie häufig unzufrieden geblieben sind in ihrem ganzen Leben. Und dass es ein Unrecht ist, über das heutzutage nicht gesprochen wird, weil der Einigungsvertrag festgelegt hat, alles, was nach den Vorgaben des DDR-Gesetzes gelaufen ist, ist in Ordnung und wird heute nicht vor Gericht gebracht oder irgendwie anders aufgearbeitet. Und auch da ist es wichtig, dass diese Menschen Gerechtigkeit dadurch erfahren, dass eine Diskussion losgeht, dass man darüber reden darf, dass man sagen darf, was ist nicht gut gelaufen und dass man das auch anhört, dass die Gesellschaft es hört Und ich sehe da Christen auch in der großen Verantwortung, auch die Gemeindeverbände jetzt hinzugehen und zu sagen, lass uns darüber reden. Lass uns über die Dinge reden, die nicht gut waren. Nicht, damit es uns allen dadurch schlecht geht, sondern damit es uns gut geht. Dass Dinge aufgearbeitet werden, dass Dinge aufbrechen können, ausgesprochen werden dürfen und dass Heilung geschehen kann. Nichtsdestotrotz sind das häufig Bemühungen, wo wir nicht wissen, was dabei rauskommt. Und die Grundfrage bleibt, was passiert denn, wenn wir diese Gerechtigkeit nicht mehr hinkriegen? Wie macht Gott das eigentlich, wenn er sagt, dass er Gerechtigkeit im Überfluss schaffen wird? Und dann lesen wir in Offenbarung 20, Vers 11 bis 15. Und ich sah einen großen weißen Thron. Offenbarung 20, 11 bis 15. Ich sah einen großen weißen Thron und den, der darauf sitzt. Die Erde und der Himmel flohen vor seiner Gegenwart, aber sie fanden keinen Ort, um sich zu verbergen. Ich sah die Toten, die Großen und die Kleinen, vor Gottes Thron stehen, und es wurden Bücher aufgeschlagen, darunter auch das Buch des Lebens. Und die Toten wurden nach dem gerichtet, was in den Büchern über sie geschrieben stand, nach dem, was sie getan hatten. Das Meer gab die Toten her, die darin waren, und der Tod und das Totenreich gaben die Toten her, die in ihnen waren. Sie alle wurden nach ihren Taten gerichtet, und der Tod und das Totenreich wurden in den Feuersee geworfen. Das ist der zweite Tod, der Feuersee. Und alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden ebenfalls in den Feuersee geworfen. Gott wird richten. Gott wird gerecht richten. Dieses sogenannte jüngste Gericht ist der Ort für Gerechtigkeit für alle die Menschen, die diese Gerechtigkeit auf der Erde nicht erleben können oder nicht erleben konnten. Und dieser Ort ist notwendig. Es ist notwendig, dass dieses Gericht geschieht, damit Gerechtigkeit geschaffen wird. Und wir glauben an Gott und an seine Zusage, dass er richten wird jeden. Und das steht da in dem Text drin, die Großen und die Kleinen. Und wir können dazu fügen, die Mächtigen und die Armen. Er wird richten, niemand kann ihm entkommen. Nicht diejenigen, die Verbrechen getan haben und sich danach das Leben genommen haben. Das ist ja das, was man aus dem Zweiten Weltkrieg häufig mitbekommt, dass die verantwortlichen Leuten sich anschließend der Verantwortung entziehen, indem sie sich das Leben nehmen. Und dann dürfen die Menschen, die Unrecht erlebt haben, wissen, auch diese Menschen werden Gott nicht entkommen. Und nicht diejenigen, die auswandern in ein Land, wo sie nicht ausgeliefert werden können, wo Gerichtsprozesse nicht mehr stattfinden können, auch die werden nicht davonkommen. Auch nicht diejenigen, die sich einen Machtapparat aufbauen, der sie schützt, der sie unangreifbar macht. In dieser Welt fühlen sie sich unangreifbar, aber nicht bei Gott. Auch nicht diejenigen, die bestechen, die bedrohen oder die manipulieren. Alle werden zur Rechenschaft gezogen und Jesus wird gerecht richten. Und das kann Menschen helfen, in eine Versöhnung zu kommen, auch wenn sie nicht mehr das mit den Leuten besprechen können, die Unrecht getan haben. Auch Menschen, die sich von der Gesellschaft schlecht behandelt fühlen und überhaupt nicht wissen, wohin sie ihre Wut, ihre Ärger adressieren können, dass sie wissen, Gott wird gerecht richten und das kann mir Frieden bringen. Aber solche Bibeltexte machen auch Angst. Angst, wenn wir beispielsweise lesen in Matthäus 12, Vers 36, ich sage euch, am Tag des Gerichts müsst ihr euch für jedes böse Wort, das ihr sagt, verantworten. Das macht Angst. Dann erinnern wir uns an den Tag, wo wir mal ein böses Wort gesagt haben und uns denken, oh nein, was passiert denn dann, wenn ich mich dafür verantworten muss? Wie kriege ich diese Sache wieder in Ordnung? Davon haben wir eben gehört. Darüber haben wir eben schon nachgedacht, denn Gott selbst hat eine Lösung gefunden. Und da stand in dem letzten Satz in Offenbarung 20, Vers 15, alle, deren Namen nicht im Buch des Lebens geschrieben standen, wurden in den Feuersee geworfen. Das Buch des Lebens, das rettet uns vor den Folgen, auch vor den Folgen von einem bösen Wort, vor den Folgen der Dinge, die wir falsch getan haben, weil Jesus gnädig ist. Ich habe letztens eine Sache zum Buch des Lebens gehört, die ich sehr interessant fand und die möchte ich euch gerne mit euch teilen. das Buch des Lebens. Ich weiß nicht, was ihr euch darunter vorstellt. Ich habe mir immer vorgestellt, das ist so ein dickes Buch, da stehen ganz viele Namen drin und damit man niemanden verwechselt, vielleicht noch die Adresse oder in welchem Jahr der gelebt hat, derjenige. Und dann gibt es einen Bibeltext in Offenbarung 13, also zwei Kapitel früher, wo der ganze Titel des Buches genannt wird. Das heißt also nicht nur Buch des Lebens, in Offenbarung 13, Vers 8 steht: Und alle, die auf der Erde wohnen, werden ihn anbeten, jeder, dessen Name nicht geschrieben ist, im Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Das ist der Buchtitel. Buch des Lebens des geschlachteten Lammes von Grundlegung der Welt an. Man könnte übersetzt sagen, das ist das Buch der Biografie von Jesus, von der Schöpfung bis zu dem Tag, wo es geöffnet wird. Das ganze Leben von Jesus, alles, was Jesus erlebt hat und getan hat, steht dort drin. Da geht es nicht nur um eine bloße Namensliste, da steht alles das, was Jesus betrifft. Und wenn ich dort drin stehe, dann bedeutet das, dass sich meine Biografie mit der Biografie von Jesus irgendwann gekreuzt hat, dass ich in der Geschichte von Jesus auftauche. Gekreuzt oder dass es für einige Jahre oder einige Momente gemeinsam gelaufen ist. Dass mein Name in der Biografie von Jesus drin steht. Ein krasses Gefühl. Nicht nur eine bloße Ansammlung von irgendwelchen Namen, nein, meine Geschichte mit Jesus ist dort beschrieben. Und das bedeutet, wenn ich mit Jesus unterwegs bin und wenn sich unser Leben zusammengefügt hat an so einer Stelle, dass wir eins sind und dass Jesus ja die Konsequenzen trägt, die ich sonst tragen müsste. Und wenn man dann diesen Bibeltext mit den bösen Worten im Zusammenhang liest, dann merke ich, es geht vielleicht überhaupt nicht um das eine Wort, es geht um eine Grundhaltung. Denn Jesus redet in Matthäus 12, Vers 33 bis 37 mit den Pharisäern. Er redet nicht mit dem einfachen Volk, sondern mit der religiösen Elite, mit denjenigen, die vielleicht jedes Detail in Frage stellten. Und ich lese uns mal im Zusammenhang diese vier Verse mit dem bösen Wort. Einen Baum erkennt man an seinen Früchten. Ist ein Baum gut, so wird er auch gute Früchte tragen. Ist ein Baum schlecht, so wird er schlechte Früchte tragen. Ihr Schlangenbrut, wie können böse und hinterhältige Menschen wie ihr reden, was gut und richtig ist? Denn immer bestimmt ja euer Herz, was ihr sagt. Ein guter Mensch spricht gute Worte aus einem guten Herzen. Und ein böser Mensch spricht böse Worte aus einem bösen Herzen. Ich sage euch, am Tag des Gerichts müsst ihr euch für jedes böse Wort, das ihr sagt, verantworten. Was ihr heute sagt, entscheidet über euer Schicksal. Entweder werdet ihr gerettet oder gerichtet. Jesus macht deutlich, es gibt keine Mischform. Das ist eine Haltung, in der wir leben. Haben wir ein böses Herz oder haben wir ein gutes Herz? Es geht nicht um das eine Wort, es geht um unsere Haltung. Haben wir ein gutes Herz? Haben wir sind wir auf der guten Seite unterwegs, dann sind wir mit Jesus unterwegs. Sind wir auf der bösen Seite unterwegs, dann sind wir nicht mit Jesus unterwegs. Und dann erkennt man das, wie wir sind, auch an unseren Früchten. Dazu will ich jetzt nicht weiter drauf eingehen. Die Texte kennt ihr vielleicht, wo Jesus davon redet, was die guten Früchte sind und was die bösen Früchte sind. Ich vertraue darauf, dass Gott am Ende Gerechtigkeit schaffen wird und dass in diesem Buch der Biografie von Jesus ganz viele Menschen drinstehen, deren Leben sich mit dem Leben von Jesus gekreuzt hat für eine Weile. Wie viele gute Früchte hinterher im Leben rausgekommen sind bei den Menschen, das wird unterschiedlich sein. Das können wir auch manchmal überhaupt nicht genau sehen. Und das kann auch durchaus damit zu tun haben, dass es Menschen gibt, die massiv herausgefordert sind in ihrem Leben und wo gute Früchte vielleicht viel, viel kleiner sind und viel, viel kleiner wahrzunehmen sind, als bei Menschen, denen es wesentlich einfacher im Leben fällt, unterwegs zu sein und gute Dinge zu tun. Das ist so ein Gedankengang, den ich in der letzten Zeit hatte zum Thema Gerechtigkeit. Zu wissen, Gott wird was tun, Gott wird gerecht sein, aber auch Gott zu vertrauen, dass er weiß, welche Menschen mit ihm einen Moment des gemeinsamen Gehens hatten, welche Menschen in seinem Buch auftauchen und welche Menschen, auch wenn sie sich nach außen vielleicht super fromm und toll geben, am Ende überhaupt nicht in seinem Buch dabei sind, überhaupt keine Zeit mit ihm verbracht haben. Und ich wünsche dir das, dass du in deinem Leben einfach mit Jesus unterwegs bist und dass sich deine Biografie mit der von Jesus vermischt, dass Jesus etwas über dich schreibt in seinem Buch. Und wir wünschen uns das für die Menschen in unserem Stadtteil, dass sie da, wo sie sind, in den Herausforderungen, wo sie sind, irgendwann Punkte haben, wo sie mit Jesus etwas anfangen können, wo Jesus aufploppt, wo sie einen Moment haben, wo sie sich mit Jesus verbinden, in aller Herausforderung. Und dann werden wir nicht darüber richten, wie intensiv das jetzt war, sondern das wird Jesus tun, weil in seiner Biografie vielleicht solche Menschen einen Platz finden.